Hallo und herzlich willkommen zum Teil 2 meines systemischen Interviews mit Professor Dr. Stefan Kühl. Professor Dr. Kühl lehrt an der Universität Bielefeld und ist ein herausragender Systemtheoretiker. Solltest du seine spannenden Gedanken in der vergangenen Woche noch nicht gehört haben, dann springe unbedingt nochmal eine Woche zurück und höre dir den Teil 1 des Interviews mit Professor Dr. Kühl an. Heute geht es um weitere spannende Themen und um was es so alles geht, das möchte ich an ein paar Auszügen direkt von Stefan sagen lassen. Höre selbst.
Wir nennen das Hyperformalisierung, und zwar deswegen, weil der Detaillierungsgrad deutlich höher ist als in Organisationen, die mit klassischen Hierarchien arbeiten. Polizistin oder für einen Polizisten natürlich eine Entlastung, dass sie sehr genau durchprüfen muss, ob jetzt ein Schusswaffeneinsatz gerechtfertigt ist oder nicht. Häufig auch eine Frustration über zu viele Machtkonflikte und zu viel Willkür, weil das Problem ist, wenn man keine hierarchische Instanz hat, dann muss ja in irgendeiner Form anders eine Entscheidung zustande kommen. Dann setzt innerhalb eines solchen Teams Mobbing gegen Minderleister ein oder gegen Hyperleister, auch das gibt es. Aber jedenfalls die Leute, die durch ihre Leistung nach unten oder nach oben besonders auffallen, werden in der Regel Opfer von Mobbing. Das heißt also, die genialen, aber sozial inkompetenten Personen haben in solchen Organisationsstrukturen in der Regel keine Chance. Das hat er sich damit eingehandelt, also er hat seine Genies verloren.
Ich denke, das klingt unheimlich vielversprechend und macht dir hoffentlich Lust, in diese Episode hereinzuhören, zu der ich dich recht herzlich begrüße. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des systemischen Interviews mit Professor Dr. Stefan Kühl. Mein Name ist Heiko Rössel. Also ich finde, wenn wir auch so über Moden sprechen, dann haben wir ja zurzeit, da kann ich gerade ein nächstes Buch von dir nochmal hernehmen, da gibt es ja einen reichhaltigen Fundus an Themen, die man da beim Durchblättern entdecken kann. Schattenorganisation oder das Thema des Agilen. Das ist ja, finde ich, jetzt auch ein sehr modernes Thema. Also Agilität ist jetzt sozusagen auch eines der heiß diskutierten Themen, würde ich mal sagen. Und du hast ja auch dazu ein Buch geschrieben, Schattenorganisation, agiles Management und ungewollte Bürokratisierung. Wie ist das zu verstehen?
Ja, also das setzt sich mit einer vergleichsweise kleinen, auch unbedeutenden Spielart innerhalb des Agilitätsdiskurses auseinander. Modell, was für die meisten Organisationen irrelevant ist und auch vermutlich in ein paar Jahren keine Rolle mehr spielen wird, die sogenannte Holokratie, die für uns Organisationswissenschaftler deswegen ganz interessant gewesen ist, weil die mit einem extrem hohen Maß an Formalisierung von Verhaltenserwartungen arbeiten. Also man hat diese Grundidee zu sagen, wir müssen die Abteilungssilos auflösen, wir müssen Hierarchien reduzieren oder die Bedeutung von Hierarchien reduzieren. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Managementkonzepten, die dann sagen, und das machen wir über Informalisierung, dadurch, dass wir bürokratische Regeln zurücknehmen, machen die es genau umgekehrt, sondern sie versuchen dann über Software möglichst viel von formalen Erwartungen und von Zuständigkeiten in dieser Software als Erwartung festzulegen. Und deswegen ist das für uns Organisationssoziologen so als Realexperiment interessant, weil in der klassischen Diskussion über neue Organisationsformen, Hierarchieabbau, Auflösung von Abteilungssilos immer im Zusammenhang gedacht worden ist mit Bürokratieabbau, Formalitätsabbau. Und hier an der Stelle haben wir es eben mit dem genauen Gegenteil zu tun. Also wenn man sich so eine holokratische Organisation anschaut und dann die Beschreibung des Aufgabenspektrums eines einzelnen Organisationsmitglieds sich anschaut, dann sind das manchmal 50, 60, 70 Seiten, die dem hinterlegt sind. Und das widerspricht eigentlich so einem Trend, den man lange Zeit beobachtet hat, eben auf solche Formen von Formalisierung zu verzichten. Und für uns ist es insofern interessant, weil da bestimmte Ideen aus den 60er, 70er Jahren, die damals unter dem Label des Harzburger Modells in der Bundesrepublik Deutschland propagiert worden sind, so eine Form von unbewusster, auch teilweise gar nicht gewusster Reaktivierung erlebt. Und wir haben uns dann halt in 5 holokratischen Organisationen näher angeschaut, was die Effekte dieser Hyperformalisierung von agilen Organisationen sind.
Kannst du das an einem Beispiel irgendwie verdeutlichen?
Naja, also ich kann eine von den von uns untersuchten Organisationen rausnehmen, wo eins der interessanteren Unternehmen, und zwar deswegen, weil es eben keine von diesen Kleinstorganisationen ist, sondern 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehabt hat, die sehr konsequent dieses hologratische Prinzip eingeführt haben, wo letztlich sehr viel dann über Abstimmungsrunden, sehr stark standardisierte Abstimmungsrunden gelaufen ist, bestimmte Zuständigkeiten über Rollen zugewiesen worden sind, also sehr konsequentes Denken in Organisationsrollen, wo ein Organisationsmitglied auch 10, 12, 13, 14 oder 15 verschiedene Rollen einnehmen kann. Und dann automatisch die Frage entsteht, wie wird denn letztlich verhindert, dass bestimmte Organisationen zwar ganz, ganz viele Rollen sich suchen, aber in all ihren Rollen nicht besonders gute Arbeit leisten. Das fällt ja nicht auf, weil man ein Mitglied in 12, 13 oder 14 verschiedenen Kreisen ist. Wer entlässt Personen in hologratischen Organisationen? Das ist für uns in dieser Organisation eine interessante Frage gewesen. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass nachdem die Organisation, zu Anfang haben das die Unternehmensgründer gemacht, da gab es dann immer noch die Möglichkeit, in letzter Konsequenz auf die Kapitalbesitzhabenden zurückzugreifen, um solche Entlassungsprozesse laufen zu lassen. Und dann konnte man erkennen, dass sie über People-Zuständige eine Rolle geschaffen haben, wo sie eine Art Schattenstruktur drin hatten, wo genau solche Fragen von Entlassung und Einstellung dann entschieden worden sind. Das heißt, sie haben formal keine Hierarchie gehabt, wo bestimmte Zuständigkeiten für Fragen von Entlassung, Arbeitsmotivation, Einstellung gewesen ist, aber über eine versteckte Rolle wurde das letztlich auf der Hinterbühne dann wieder eingeführt. Das ist so ein klassisches Beispiel, wie im Schatten dieser vermeintlich egalitären Struktur dann Prozesse gebildet werden, die dazu beitragen, dass eben die Organisation die Fähigkeit behält, mit Personen umzugehen, die eben nicht die Leistung bringen, die von der Organisation erwartet werden.
Das ist fast ein kleiner Beweis von dem, was wir vorhin sagten, dass die Dinge dann ihre Nebenwirkungen haben und die dann auch wieder gelöst werden von der Organisation. Ich habe jetzt mir auf meinen Zettel geschrieben, formale Agilität, so klingt das für mich gerade, wie eine formale Agilität. Ich habe die Agilität extrem durchformalisiert, indem ich die Meetings, die Rollen, die Arbeitsschritte, alles genau definiert habe, um agil zu sein.
Genau, ja, das ist sicherlich die richtige Beschreibung. Wir nennen das Hyperformalisierung. Und zwar deswegen, weil der Detaillierungsgrad deutlich höher ist als in Organisationen, die mit klassischen Hierarchien arbeiten. Auch aus nachvollziehbaren Gründen. Wenn ich eine Chefin habe, die auf Zuruf bestimmte Anweisungen mir geben kann, dann brauche ich einen vergleichsweise geringen Grad der Formalität. Dann reicht es aus zu wissen, da gibt es die Chefin, aber sie muss nicht in jedem Detail meine Arbeitsaufgaben definieren. In dem Moment, wo das wegfällt, müssen diese Arbeitsaufgaben viel deutlicher beschrieben werden. Und dann habe ich halt eben Stellenbeschreibung, Rollenbeschreibung, die eben diese Dutzenden von Seiten beinhalten. Also es ist gut nachvollziehbar. Und auch wenn ich da jetzt oder wenn wir als Forschungsteam in diesen Organisationen auf die ungewollten Nebenfolgen hinweisen, heißt es nicht, dass es nicht entsprechende Sympathien für dieses Organisationsmodell gibt. Also wenn man die Organisationen anschaut, die auf diese Form von Hyperformalisierung setzen, kann man sagen, naja, es ist natürlich auch erstmal ein Schutzmechanismus für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also man kann sich auf seine eigene Rolle zurückziehen. Man wird nicht in der gleichen Art und Weise als Person angegangen, wie man das in anderen agilen Organisationen findet, die diese Schutzmechanismen der Rolle nicht entsprechend haben. Es ist eine originelle Idee zu sagen, wir hyperstandardisieren Interaktionsmodelle. Also in einer Art und Weise, dass die immer in der gleichen Art und Weise ablaufen, wie bei so Gebetskreisen, die immer in der gleichen Art und Weise ablaufen, wo man eben ein hohes Maß an Standardisierung hat. Natürlich handelt man sich damit Kosten ein, aber es ist erstmal eine interessante Idee. Also von daher ist das jetzt nur deswegen, weil wir jetzt am Beispiel dieser Organisation auch ungewollte Nebenfolgen rausgearbeitet haben, jetzt nicht per se eine Kritik an diesen Organisationen, sondern es zeigt eben, was diese Form von Hyperformalisierung an ungewollten Nebenfolgen mit sich bringt.
Ja, also ansonsten wird man uns das selbst widersprechen, glaube ich, wenn man das kritisieren würde, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt für jeden Fall wahrscheinlich die richtige Art der Organisation. Und so gibt es auch eine gute Idee, einiges zu hyperformalisieren. Ich ich mache tatsächlich auch relativ viel Prozess-Consulting. Für mich sind jetzt Prozesse auch entschiedene Entscheidungsprämissen. Ich denke und hoffe, du siehst es ähnlich. Also ein festgelegter Prozess, der in irgendeiner Art von Rollenbeschreibung, Arbeitsanweisung abläuft oder auch digitalisiert wird in Form von ERP-Systemen, CRM-Systemen, wo dann auch die Menschen in Prozesse hineingezwungen werden. Und es gibt halt einige Stellen, wo das halt genau richtig so ist. Denn wenn jeder macht, was er will, kommt am Ende wahrscheinlich kein Produkt dabei heraus. Und was an der einen Stelle sinnvoll ist, vielleicht in der Produktion, oder auch in der Logistik kann ich mir das vorstellen. Das ist halt in der Forschung und Entwicklung und im Customer Relationship Management vielleicht nicht die beste Idee. Und so muss es halt auch in einer Organisation eigentlich verschiedene Ideen geben.
Sehe ich ganz genauso. Also wenn ich mir jetzt angucke, Organisationen, mit denen ich relativ viel arbeite, Armeen, Polizeien, ich bin ganz dankbar dafür, dass die ein hohes Maß an Formalisierung von Prozessen haben. Und dass der Schlagstockeinsatz oder der Einsatz eines Gewehrs durch einen Polizisten oder durch einen Soldaten eben extrem stark durchreguliert ist, weil das hat nicht nur für die potenziell Betroffenen eine entsprechende Schutzwirkung, sondern ist letztlich die Basis des gesamten Rechtsstaatsprinzips. Und in dem Moment, wo man da eine Formalisierung rausnehmen würde und zum Beispiel eine viel stärkere Zielorientierung reinbringen würde, hätte das unmittelbare Effekte auf die Art und Weise, wie unsere Demokratie funktionieren würde. Und das Gleiche kann man argumentieren für Unternehmen, was eben die Notwendigkeit von bestimmten Standardisierungen zur Qualitätssicherung bedeutet. Ich bin dankbar, dass es Unternehmen gibt, die einen Kundenservice haben, die eine Regel haben, dass innerhalb von 24 Stunden darauf reagiert werden muss. Das hat entsprechende Vorteile jetzt auch von Seiten der Kunden. Und gleichzeitig würde man aber natürlich einen Fehler machen, wenn man die Formalisierung von Programmen, von Regeln zu einem allgemeingültigen Optimum für Organisationen erklären würde.
Also für mich kommt da gerade eine spannende Unterscheidung, auch am drastischen Beispiel des Militärs oder der Polizei rüber, wo natürlich diese Schusswaffeneinsätze extrem formal geregelt sind. Wenn es die Regel nicht gibt, also ist das so ein Bipol. Auf der einen Seite habe ich sozusagen die formale Regel, an die sich die Rolle halten muss, wenn es dann entsprechend definiert ist und auch sanktioniert wird. Und auf der anderen Seite delegiere ich sonst diese Entscheidung auf den Menschen und sein ganz individuelles Entscheidungsvermögen sozusagen. Also schieße ich oder schieße ich nicht? In diesem drastischen Beispiel und im Unternehmen, ja, rufe ich den jetzt zurück oder nicht? Das ist sozusagen mein Bier. Oder gibt es genau einen Prozess, dass ich den innerhalb von 3 Stunden zurückgerufen haben muss, weil der Prozess das so vorsieht? Und ich finde, das zeigt auch wieder diese Spannbreite auf. Nicht jedes dieser beiden Werkzeuge, dieser beiden Enden oder der beiden Füße, auf denen man balanciert, wie du es vorhin so schön sagtest, ist an jeder Stelle gut. Es gibt halt da gut und dort gut.
Ja, es hat natürlich auch entlastende Funktionen für das Personal. Also für eine Polizistin oder für einen Polizisten natürlich eine Entlastung, dass sie sehr genau durchprüfen muss, ob jetzt ein Schusswaffeneinsatz gerechtfertigt ist oder nicht. Also sie lernen ja in ihrer Ausbildung sehr genau, unter welchen Bedingungen ist der Einsatz einer Schusswaffe gerechtfertigt. Und selbst wenn nachher am Ende jemand tot auf der Straße liegt, kann das regelkonformes, gesetzeskonformes Verhalten gewesen sein, weil eben diese ganzen Auslösebedingungen entsprechend erfüllt worden sind. Und das ist natürlich trotzdem sicherlich für die Polizistinnen und Polizisten immer erstmal eine tragische Situation, wenn es im Einsatz zu einem Todesfall kommt. Aber gleichzeitig ist man rechtlich auf der sicheren Seite. Und dieses starke Ausbilden in dieses programmierte Denken, das ist sicherlich ein Effekt, der die Organisation einmal effizient macht, auch gegen Missbrauch schützt und gleichzeitig aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen entsprechenden Sicherungseffekt hat, dass sie wissen, wie sie sich zu verhalten haben.
Ja, ich finde es eigentlich wunderbar, dass wir versuchen, ein bisschen diese jeweils Vor- und Nachteile beider Arten, die Organisation zu bilden, rausarbeiten. Ich hatte nämlich exakt das auch in Organisationen festgestellt. Also ich habe eine Organisation beobachtet, wo man tatsächlich im Team, also der Teamleiter ist gegangen, und dann hat man gesagt, okay, wir stellen keinen neuen Teamleiter mehr ein, wir lassen dieses Team sozusagen vollkommen hierarchiefrei agieren. Also die sollen selber ihre Entscheidungen treffen. Es waren so 15, 20 Leute, wenn ich mich recht erinnere. Und die haben nach einem halben Jahr nach der Führungskraft gerufen. Ja, also die wollten die persönliche Entlastung durch jemanden, der wieder Entscheidungen trifft. Also das war dann für die gar nicht komfortabel, die so gern propagierte flache Hierarchie, wo man häufig den Eindruck hat, ja, das würde allen Menschen gut gefallen. Einigen Menschen gefällt das gar nicht. Die wollen gerne die Entscheidungen, die Entlastung von Entscheidungen haben. In dem Fall war das dann so. Und man hat auch wieder korrigiert, man hat wieder einen Teamleiter eingestellt und alle waren zufrieden.
Ja, und natürlich bringt das dann auch wiederum Nachteile mit sich. Aber ich kann das auch erstmal gut nachvollziehen. Es ist, glaube ich, gar nicht so sehr nur so ein Sicherungsbedürfnis bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern häufig auch eine Frustration über zu viele Machtkonflikte und zu viel Willkür, weil das Problem ist, wenn man keine hierarchische Instanz hat, dann muss ja in irgendeiner Form anders eine Entscheidung zustande kommen. Und dann ist eine Variante, die man beobachten kann, eben eine Vervielfältigung von Machtkämpfen. Also Abbau von Hierarchie in einer bestimmten Struktur, in einer Subeinheit, bedeutet eben automatisch auch eine Zunahme von entsprechenden Machtkämpfen. Das kann produktiver ausgetragen werden, siehe Parteien. Aber es kann natürlich auch häufig dysfunktionale Effekte haben. Und wir wissen sehr genau aus den Forschungen über teilautonome Gruppenarbeit in der Produktion oder auch in der Fertigung, dass die Effekte in der Regel eine Zunahme von Mobbing ist. Also wenn man den Druck auf eine Gruppe erhöht, bestimmte Produktionsziele zu erbringen und gleichzeitig aber keine hierarchischen Entscheidungsinstanzen hat, dann setzt innerhalb eines solchen Teams Mobbing gegen Minderleister ein. Oder gegen Hyperleister, auch das gibt es. Aber jedenfalls die Leute, die durch ihre Leistung nach unten oder nach oben besonders auffallen, werden in der Regel Opfer von Mobbing. Und das ist teilweise brutaler, als wenn ein Vorgesetzter jemanden unter Druck setzt, weil das sind dann die unmittelbar gleichgestellten Kolleginnen und Kollegen, die den Druck ausüben, die man psychisch nicht in der gleichen Art und Weise abweisen kann, wie die Ansage einer Vorgesetzten zum Beispiel.
Ja, das ist eine krasse Nebenwirkung, die hätte ich noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber es ist zunächst mal absolut nachvollziehbar, dass sowas entstehen kann. Also danke für dieses Beispiel. Hätte ich jetzt nicht damit in Verbindung gebracht, aber es liegt irgendwie auf der Hand. Dass auch Minder- und Mehrleister sozusagen gleichermaßen darunter leiden, wenn sie sozusagen den Kopf oben oder unten rausstrecken aus der Masse und es keine Hierarchie mehr gibt. Das ist sehr, sehr interessant.
Ich habe eine Organisation untersucht von einem befreundeten Unternehmer, der halt stark mit diesen selbstorganisierten Teams arbeitet in der Baubranche und sehr stolz darauf ist, dass er mit 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit zwei Hierarchiestufen auskommt. Also es gibt nur zwei Geschäftsführer und darunter selbststeuernde Teams. Und bei ihm konnte man das sehen, dass in der Organisation systematisch die genialen Arschlöcher genannt, dass die alle gegangen sind. Und zwar deswegen, weil die Teams darauf angewiesen sind, eigentlich nach Gesichtspunkten von sozialer Passung zu rekrutieren, weil sie anders gar nicht in der Lage sind zu funktionieren. Das heißt also, die genialen, aber sozial inkompetenten Personen haben in solchen Organisationsstrukturen in der Regel keine Chance. Das hat er sich damit eingehandelt. Also er hat seine Genies verloren, aber dafür hat er halt eben eine Organisation mit einer insgesamt guten Stimmung gehabt, die eben in der Lage gewesen ist, auch eben produktiv zu arbeiten. Aber das war für ihn, glaube ich, eine Information zu wissen, dass er diese absoluten Genies in seiner Struktur nicht halten kann.
Das ist auch sehr spannend. Und auch die Konsequenzen, man weiß es ja gar nicht, vielleicht ist es ja am Ende sogar besser so, wenn man dann sozusagen die Leistung auf viele Schultern verteilt, weil die absoluten Top-Leister nicht mehr da sind. Also auch solche Effekte kann man dann wiederum beobachten. Und so sieht man ja auch schön die ganzen Wechselwirkungen. Also ab und zu mal fällt der beim Fußball, der fällt der Top-Stürmer aus, alle sagen, oh je, jetzt schießt man keine Tore mehr. Und mit einmal schießen 2, 3, 4 andere Tore, die halt sonst immer den Top-Stürmer angespielt haben. Und ich habe völlig neue Effekte und kann meinen Erfolg auf viel breiteren Schultern sozusagen exekutieren.
Ja. Ja, vielleicht ist nachher am Ende sogar produktiver für so eine Organisation gewesen. Ja. Gleichzeitig gibt es, wenn ich im Bereich von Forschung und Entwicklung tätig bin, natürlich immer wieder Personen, wo man denkt, boah, Bier trinken möchte ich mit der Person nicht, aber sie ist in ihrer Art und Weise genial. Geht allen auf den Nerv, aber hat einen hohen Geniefaktor. Und wenn man dann keine Hierarchie hat, die das erkennt und diese Person entsprechend schützt und auch diesen Schutzraum bietet, damit die sich entwickeln kann, verliert man die. Das heißt also, auch da würde ich sagen, ja, es gibt auch gute Gründe zu sagen, man braucht eine Hierarchie zum Schutz genialer Arschlöcher in der Organisation. Vorausgesetzt, die Organisation braucht diese genialen Arschlöcher.
Das ist das eine. Und dann, ich meine, gerne wird ja auch destruktiv über Führungskräfte gesprochen, aber hier ist es tatsächlich auch eine kleine Kunst der Führungskraft, solche Leute einerseits zu erkennen und dann halt auch entsprechend zu schützen. Das ist eine sehr spannende Idee. Ich kann mich noch daran erinnern, ich war nicht administrative Führungskraft, ich war Projektleiter von einem großen Projekt bei einem anderen Unternehmen und die haben mich dann gewarnt vor einem Mitarbeitenden, haben gesagt, das ist ein ganz schwieriger Typ, auf den musst du aufpassen. Und dann habe ich mich ein bisschen mit ihm beschäftigt und habe eigentlich seine Genialität entdeckt. Und habe sie dann auch ihn leben lassen. Und mit einmal war er in dem ganzen Projekt und im Team, in seiner Linienorganisation, sehr angesehen, weil er im Prinzip mal sein konnte und zeigen konnte, was er drauf hat. Sonst hat man ihn unterdrückt tatsächlich. Ja. Und mich sogar gewarnt vor ihm. Und weil ich von außen kam und ja keine Ahnung hatte, habe ich ihn mal machen lassen. Und siehe da, da war einiges zu sehen. Und da komme ich zum anderen Punkt. Da gibt es auch ein Buch von dir, Brauchbare Illegalität. Ist es sowas in der Richtung wie eine brauchbare Illegalität, dass ich Räume schaffe, wo auch Leute einfach mal querschießen können? Ganz so, wie ich mir das vorstelle, das kann ich jetzt schon verraten, ist es dann doch nicht. Stefan hat eine sehr viel differenziertere Antwort und macht auch einmal deutlich, dass neben den Menschen, neben den Rebellen, auch die Systeme eine große Rolle spielen. Wir werden in der nächsten Woche die Antwort auf meine Vermutung, die Antwort auf diese Frage bekommen. Weitere spannende Themen kann ich dir für die kommende Woche schon versprechen. Einige möchte ich schon mal etwas anteasern. Höre selbst.
Ich würde das Argument generalisieren und sagen, es gehört eigentlich zur Professionalität in Organisationen dazu, zu wissen, wann ich mich an Regeln halten muss und wann ich die formalen Regeln auch in gewisser Art und Weise ignorieren kann. Da ist es fast schon die normale Erwartung, dass die Organisationsmitglieder wissen, wann sie von bestimmten formalen Regeln abweichen können oder nicht. Diese Frage, wie kriegt man Organisationen so weit, dass die nicht auf Regelabweichung sofort mit dem Argument reagieren, aber die Regeln müssen eingehalten werden, sondern in geschützten Raum das thematisierbar machen. Das ist sicherlich eine der ganz großen Herausforderungen, die wir in dieser Diskussion über brauchbare Illegalität. Naja, und das ist natürlich auch ein hohes Professionsniveau, Zahlen so zu machen, dass sie passend sind. Nee, also das ist sicherlich richtig, dass eine Personalisierung immer verhindert, auf die strukturellen Gründe für bestimmte Verhaltensweisen zu gucken. Also das ist ganz klar, das ist eine Form der Selbstverdummung, die Organisation da wählt. Und gleichzeitig gibt es in solchen Krisenfällen vermutlich keine andere Variante. Diese drei Dimensionen von Organisation, die Schauseite, also die Legitimationsbedürfnisse nach außen, die Formalstruktur und die informale oder organisationskulturelle Struktur zusammenzudenken und immer mit zu überlegen, was für eine Veränderung bringt ein formalstruktureller Wandel, zum Beispiel im Bereich der Organisationskultur oder eben auf der Schauseite mit sich.
Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche im dritten Teil meines spannenden Interviews mit Professor Dr. Stefan Kühl wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir sehr viel Erfolg, bleib interessiert und neugierig, unternehme was, dein Heiko.